Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Christian Raphansel.
Grüner wird's nicht, das meint die Umweltjournalistin Katrin Hartmann. Die hat schon einige Bücher geschrieben, oft verbunden mit aufwendigen Recherchen auf der ganzen Welt, zum Beispiel darüber, wie der Anbau von Palmöl ganze Landstriche zerstört oder auch zum Beispiel darüber, wie es europäischen Lebensmittelkonzernen dann trotzdem gelingt, für ihre Palmölprodukte Umweltsiegel zu bekommen, wie überhaupt so gemogelt und gefälscht wird. Jetzt kommt ihr neues Buch und das trägt eben diesen Titel, Grüner wird's nicht. Und das könnte man so auf den ersten Blick für eine gute Botschaft halten, aber so ist es dann doch nicht gemeint. Guten Tag, Frau Hartmann.
Grüß Sie, hallo.
Ja, grüner wird's nicht, damit ist natürlich gemeint und trotzdem geht's nicht richtig voran in Sachen Klimaschutz. Wer bremst denn, obwohl es grün ist?
Ja, das ist zum einen die Autoindustrie, die seit Jahr und Tag gegen höhere CO2-Obergrenzen lobbyiert. Das ist die Landwirtschaftsindustrie. Es sind Energiekonzerne wie RWE zum Beispiel, aber auch Steinkohlekonzerne. Es wird ja in diesem Jahr, obwohl wir einen Kohleausstieg beschlossen haben, noch ein Steinkohlekraft ans Netz gehen. Und da sieht man ganz deutlich, dass es da eine unglaubliche Kluft gibt zwischen einer wachsenden gesellschaftlichen Mehrheit, die für Klimaschutz und Umweltschutz zu haben wäre, und einem kleinen Kreis von Leuten, die aber davon profitieren, dass alles so bleibt, wie es ist, und versuchen, an ihren Privilegien festzuhalten.
Das, was Sie da gerade wittern, nämlich diese Übereinkunft in der Gesellschaft, Teile der Politik sehen das kritisch. Der Kanzleramtschef Helge Braun, der hat vor einem halben Jahr noch zum Klimaschutzgesetz gesagt, Klimaschützern seien natürlich nicht zufrieden, aber für, jetzt Zitat, normale Bürger sei das ehrgeizig genug.
Das fand ich auch ehrlich gesagt ungeheuerlich. Das hat er ja zu einem Moment gesagt, als sich wirklich weite Teile der Bevölkerung schon der Klimabewegung angeschlossen haben, als viele Leute bei den Fridays for Futures Demonstrationen mitgelaufen sind. Und das ist eigentlich ganz schön ignorant von Seiten der Politik, die Bürger so zu unterschätzen, würde ich sagen.
Trotzdem gibt es natürlich eine Menge Menschen, für die Jobs gefährdet sind oder auch ganz akut gestrichen werden. Und da finde ich ganz spannend an Ihrem Buch, dass Sie nicht nur die üblichen Verdächtigen ausmachen, die Sie jetzt schon aufgezählt haben in unserem Gespräch, sondern eben auch Gewerkschaften, soziale Bewegungen, die würden so ihr Vorwurf, die soziale Frage und den Klimaschutz gegeneinander ausspielen. Und sie kannten auch ganz schön gegen Umweltschützer und auch zum Beispiel gegen die Grünen. Da sagen sie, solche Klimaschützer, die ignorieren die soziale Frage und ja, privatisieren im Grunde den Klimaschutz. Wie meinen Sie das?
Ich glaube, wir haben in Deutschland das große Problem, dass Umweltschutz und Arbeitsplätze nicht nur von politischer Seite immer gegeneinander so in Anschlag gebracht werden. Also so im Sinne von Umweltschutz ist ganz nett, das ist ganz schön, wenn die Vögel zwitschern und wenn es draußen blüht, aber es gibt Wichtigeres, wir müssen unsere Industriearbeitsplätze erhalten. Und auf der anderen Seite ist es schon auch so, dass viele reinen Umweltorganisationen die soziale Frage nie so wirklich auf dem Zettel hatten, sondern wirklich Naturschutz und Umweltschutz abgekoppelt davon betrachtet haben. Und es gehört beides einfach zusammen. Es war zum einen natürlich nicht, dass sich so viel um Klima- und Umweltschutz gekümmert hat, dass wir hier Hartz IV haben und eine sich verbreitende Armut, sondern es war die Agenda 2010. Und andersrum muss man tatsächlich sagen, ist es auch nicht möglich, wirklich einen Klimaschutz und Umweltschutz so durchzusetzen, dass niemand hinten runterfällt. Deswegen ist für mich die wichtigste Frage, wie kann man das beides zusammendenken? Und da gibt es bei Gewerkschaften aber auch schon viele progressive Ansätze, eben zu sagen, wir müssen gucken, wie wir den Kohleausstieg nicht nur sozialverträglich hinkriegen, dass Leute eben halt einfach irgendwie mit Geld abgefertigt werden, sondern da wurden ganz alte Gewerkschaftsideen auch nochmal hervorgeholt, wie eben Arbeitszeit aufteilen und solche Dinge. Und es gibt an den Universitäten solche Fachbereiche wie Postwachstum, wo man sich darüber Gedanken macht, wie kann man diese soziale Frage und die ökologische Frage miteinander verbinden. Es gab ja
Nun könnte man meinen, gerade wenn man das verbinden will, sind Konzepte wie grüner Kapitalismus, grünes Wachstum umso wichtiger. Also Industrien aufzubauen, die umweltverträglicher sind. Sie schreiben aber in Ihrem Buch, und das werfen Sie jetzt zum Beispiel den Grünen wieder vor, die würden mit all ihren Plänen an genau dem System festhalten, das, Zitat, für all die Zerstörung verantwortlich ist. Und im nächsten Satz nennen Sie als dieses System den Kapitalismus. Da wären Sie sehr radikal, verstehe ich das richtig? Sie wollen keine Reform des Kapitalismus, damit er umweltverträglicher wird, Sie wollen ihn abschaffen.
Naja, abschaffen ist natürlich so eine schwierige Frage. Das ist natürlich, muss ja natürlich eine Grundlage in demokratischer Verhandlung haben. Aber was, glaube ich, sicherlich nicht geht, ist, dass man denkt, es kann alles so weitergehen wie bisher, also mit einem unglaublich hohen Konsum- und Produktionsniveau, mit viel Fliegen, viel Reisen, viel Wegfahren. Das ist ja im Übrigen auch das, was wir jetzt gerade in der Corona-Krise sehen. Dass alles zusammenbricht, wenn wir diese Art von Leben, wie wir es gewohnt waren, das aber gleichzeitig so sehr unsere Lebensgrundlagen bedroht und unsere Zukunft bedroht, dass das komplett zusammenbricht, wenn man davon ablässt, ohne dieses System zu transformieren in ein ökologisch und sozial gerechtes System. Dem kann man jetzt natürlich keinen Namen geben, Gott sei Dank, weil es eben ja eine Sache der Verhandlung ist, aber einfach an ein paar Stellschrauben zu drehen, das ging bisher immer nach hinten los. Und das beste Beispiel dafür ist ja Biosprit. Da dachte man ja auch, nee, wir können weiter Autos bauen, wir können auch den Verkehr steigen lassen, wir müssen einfach nur am Ende einer langen Kette der Zerstörung den Treibstoff austauschen und dann geht es einfach so weiter, wie wir uns das vorgestellt haben. Ich glaub,
das also das
ist,
reicht das, Ihnen nicht. Sie wollen Biosprit kommt nicht gut bei Ihnen weg, CO2-Steuer kommt nicht gut bei Ihnen weg. Sie sagen nicht nur kleine Stellschrauben. Sie äußern sich sehr kritisch gegenüber Kapitalismus insgesamt in Ihrem Buch. Vielen Menschen wird das Sorgen bereiten, was Sie da schreiben, auch wenn Sie vorhin gesagt haben, es muss demokratisch sein.
Ja. Ich glaube ganz ehrlich andersrum, dass es so ist, dass diejenigen, die an ihren Privilegien festhalten wollen, und das sind entweder diejenigen, die in ihrem Privatleben einen hohen Konsum haben oder eben SUV fahren oder eben solche, die in Unternehmen an diesen Verhältnissen beziehungsweise an diesem System verdienen und daran festhalten. Das sind im Übrigen auch gleichzeitig diejenigen, die vor einer Ökodiktatur warnen. Ich glaube ganz im Gegenteil, dass es sehr viel gerechter zugehen wird, dass wir sehr viel sicherer sein werden und vor solchen Krisen sehr viel geschützter sein werden, wie uns jetzt ja die Corona-Krise zeigt, dass der Kapitalismus auf diese Krise gar keine Antwort hat, sondern im Gegenteil tagtäglich neue Verwerfungen hervorbringt, sei es von Ausbeutung in der Fleischindustrie über Ausbeutung selbst auf unseren Äckern mit Arbeitern, die eingeflogen werden müssen, zeigt uns doch ganz deutlich, dass dieses System weder für Gerechtigkeit noch für Umweltschutz sorgen kann.
Ich glaube, die Probleme sind hinreichend beschrieben. Sie schaffen es in Ihrem Buch auf 13 Seiten ganz am Ende ein Schlusskapitel zu schreiben. Und jetzt, wenn Sie das in dem Buch so kurz geschafft haben, schaffen Sie es im Gespräch jetzt noch kürzer. In einem Satz, was jetzt?
Was wir dringend brauchen, und das ist etwas, wovon ich überzeugt bin, dass gerade jetzt Leute gemerkt haben, dass es nötig ist und möglich ist, ist eine Verkehrswende zum Beispiel. Das hat sowohl eine soziale Komponente als auch eine ökologische Komponente, wenn wir mehr Geld haben für öffentlichen Nahverkehr, mehr Platz haben für Fahrräder, weniger Autos in der Stadt sind, das sorgt auch für eine bessere Gesundheit. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, der, da bin ich mir auch ziemlich sicher, gesellschaftliche Mehrheiten bekommen kann. Das nächste ist die Landwirtschaft. Auch dafür gibt es gesellschaftliche Mehrheiten, dass wir nicht mehr vom Geldbeutel abhängig machen, wer gute und gesunde und umweltfreundliche Lebensmittel kriegt, sondern dass unsere Steuern und das EU-Geld eben an eine Landwirtschaft geht, die ihre Mitarbeiter sehr gut und gerecht bezahlen kann und nicht unsere Umwelt, unsere Böden, das Wasser und die Tiere ausbeutet. Das ist alles möglich und dafür gibt es genügend Beispiele. Das nächste ist Energie. Das würde ich gerne auch deswegen nochmal erwähnen, weil dieses Beispiel so deutlich macht, dass gerade da ist nicht die große Konzerne waren, die die Energiewende vorangetrieben haben, sondern viele kleine, demokratisch bestimmte Bürgerinitiativen, Bürgerwindparks, Energie in Bürgerhand. Und ich hoffe sehr, dass wir das zum Anlass nehmen, um viel stärker nochmal Veränderungen einzufordern und dafür zu kämpfen, was jetzt ja leider so ein bisschen Corona-bedingt Pause hat.
Das sagt Katrin Hartmann im Deutschlandfunk Kultur. Das Buch, das heißt Grüner wird's nicht, warum wir mit der ökologischen Krise völlig falsch umgehen. Für 14 € bei Blessing erhältlich. Vielen Dank, Frau Hartmann.
Dankeschön.